Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Und zwar erzähl mir bitte von dem Bösewicht, der schuld ist an den ganzen Krankheiten, wegen derer man nachher die Wasserleitungen bauen hat müssen. Wir haben das nämlich letztes Mal versprochen und nicht eingelöst.
Naja, das war der Basilisk, nehme ich an, der in einem Brunnen gesessen ist.
Ja.
Und zwar in der schönen Laterngasse.
Erster Bezirk.
Und darüber wird berichtet, dass da im Jahr, ich glaube 1212, ein junges Mädchen zum Hausbrunnen gegangen ist, die ja in sehr vielen Häusern in Wien waren, und runtergeschaut hat und ist laut schreiend zurückgekommen. Und sie hat ganz grausige Augen gesehen und hat nicht gewusst, was das ist. Hat sich gefürchtet. Und ein junger Mann, der hat natürlich zeigen müssen, seinen Mut, und ist hin und hat sich runterlassen und ist aber ebenso kreidebleich wieder heraufgekommen und hat gesagt, was ist da, was ganz Grausliches an dir, das hat ein Zwischending zwischen Kröte, Hahn und Schlange ist.
Oh.
Und dann hat man einen gelehrten Mann geholt und der hat gesagt, das ist ein Basilisk. Und,
ja, gut, dass die Männer das immer wissen.
Die Männer, ja, ganz toll. Und es gibt nur eine Möglichkeit, man muss ihm einen Spiegel vorhalten, weil dann erschrickt der so vor sich selber, dass er zerplatzt. Und der junge Mann hat sich inzwischen erholt gehabt und ist hinuntergekraxelt mit einem Spiegel, hat ihm den Basilisken vorgehalten. Und auf einmal hat man oben einen lauten Knall gehört und der Basilisk ist zerplatzt und man hat dann den Brunnen zugeschüttet.
Mhm. Und dann waren die Krankheiten aber, also, oder das ist als Sinnbild für Krankheiten und Pest und so, ne?
Ja, kann man teilweise sagen, aber das wird schon bestimmte Vorgeschichte gehabt haben, weil da wahrscheinlich eine Lehm- oder Tegelschicht war und da haben sie Gase entwickelt und das hat halt gestunken. Ne? Und dann, das war im Mittelalter oft Brunnenvergiftung und über das haben wir ja schon geredet.
Gut, und weil aber tatsächlich sehr viel durch schlechtes Wasser Krankheiten verbreitet worden sind, hat man, ja, wie wir schon in der letzten Folge ausführlich berichtet haben, haben sich überlegt, Wasserleitungen zu bauen und hat das auch gemacht. Aber die waren immer nur punktuell.
Genau, also ein Stückelwerk.
Bis dann, in den 1830er Jahren, man gesagt hat, jetzt muss man da endgültig was machen.
Genau, nur dazu, wo man die Vorstädte auch einbeziehen wollte, weil bis dahin hat man ja den Vorstädten faktisch das Wasser weggenommen.
Mhm.
Weil durch die Wienerwaldbäche hat man ja in die Stadt geleitet. Und da hat man gesagt, nein, man muss jetzt was Flächendeckendes machen. Und da haben wir halt gedacht, naja, die Donau ist, da gibt es so viel Wasser, da wird man doch eine Wasserleitung zusammenbringen und nur die Kosten. Und der Kaiser Ferdinand, der Gütige, der Sohn von Franz I., der ist 1835 gekrönt worden und hat Geschenke gekriegt, verschiedene, und unter anderem von der Stadt Wien 20.000 Gulden. Und diese Krönungsgeschenke hat er gespendet zum Bau der Wasserleitung, und ihm zu Ehren ist sie dann Kaiser Ferdinands Wasserleitung genannt worden.
Und die hat aber nicht aus der Donau das Wasser gebracht, sondern?
Die hat aus der Donau das Wasser gebracht.
Aha. Und wie ist das gekommen? Mit Mühlen oder was?
Mit was?
Mit was? Mit Mühlen? Mit so Mühlrädern oder was?
Also Mühlen? Ich möchte sagen, mit Müll.
Mit Mühlen?
Mit Mühlen? Nein, da ist ein großes, also ein Schotterbett. Die Donau ist ja mit Schotter, also unterschottert sozusagen. Und das hat gefiltert. dieser Schotter, das Wasser. Und da sind dampfbetriebene Pumpen installiert worden.
Wir brauchen eine Kooperation mit dem Technik-Podcast. Ja, wirklich.
Und dieses Maschinenhaus war ungefähr dort, wo heute die, also wo die erste Müll, nicht die erste, aber die Müllverbrennungsanlage in der Spittelau war. Also dort war ungefähr dieses Maschinenhaus für die Dampfmaschinen.
Aha, okay.
Und da ist das Wasser in Behälter geleitet worden. Da hat es anfangs drei gegeben. Und zwar in Neulachenfeld, in der Nähe von der Breitenfelder Kirche, also Josefstädter Straßen. Mhm. Dann in der Nähe vom Urban-Loritz-Platz, das war der größte, das hat man Schmelzbehälter genannt. Und den dritten weiß ich jetzt nicht genau. Und die sind eben... Ah ja, ich weiß schon, im Mittelbau, der dritte ist ja derjenige, der am wichtigsten ist, weil er noch erhalten ist.
Wo?
Mittelbayern.
Ist AKH, Mittelbayern, wo es AKH ist.
Wo es AKH ist und direkt, wenn man über die Brücke, du kennst ja die Brücke, die über den Gürtel geht.
Von der U6, die Fußgängerbrücke.
Die oder Fußgängerbrücke, was? Ja. Geht noch vom AKH nach Währing rüber. Mhm. Und am Gürtel, und da ist ein kleiner Park. Und in dem Park steht der Wasserturm, mhm, von der Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung. Wenn man da vorbeifährt, das ist... Wenn man
oder geht.
Oder geht, dann ist der sehr gut sichtbar und man weiß eigentlich nicht, wenn man es nicht weiß. Nicht.
Also müsste ich eigentlich kennen, aber muss ich mir unbedingt anschauen. Und in dem Hütterl war der... Waren die Maschinen drin, die gepumpt haben?
Nein, das waren die Wasserbehälter. Da ist Wasser reingepumpt worden und von dort ist verteilt worden, das Wasser eben von Neulachenfeld in die Josefstadt und in die Josefstädter Kaserne. Und von der Schmelz, also vom Urban-Loritz-Platz, sind 5 Leitungen in die Stadt gegangen und nach Schottenfeld. Und zum Belvedere und auf die Wieden. Mhm. Und von Währing ist das AKH, das alte AKH damals natürlich noch,
ja,
das Findelhaus auf der Äußerstraße und das Garnisonsspital unter anderem versorgt worden.
Und das war nur Donauwasser oder war das auch von irgendwelchen Leitungen aus den Hügeln?
Nein, das war Donauwasser.
Okay.
Und da haben wir, und man hat dann angefangen schon in manche Häuser Wasser einzuleiten. Also natürlich nicht in Wohnungen, sondern in Wasser, dass die Brunnen obsolet waren sind sozusagen und ein paar Sehner halt. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass das immer zu wenig war, das Wasser. Mhm. Und dann hat man das Donauwasser künstlich filtriert, also da hat man extra Schotterfilteranlagen, angelegt, also Filtrationsbecken. Mhm. Die haben aber nie gewartet. Das heißt, dass nach ein paar Jahren das Wasser wahrscheinlich schlechter war, als wenn man es direkt aus der Donau entnommen
hätte. Ungünstig.
Also so stellen wir das halt vor.
Und wo waren die? Wo waren diese Filtrationsbecken? Gibt es die noch? Weiß man da was?
Nein, das gibt es nicht mehr. Das war glaube ich, soweit ich weiß, auch in der Nähe von der Spittelau.
Ah ja.
Und aber es ist immer wieder die Cholera und Typhus gekommen. Mhm. Also das war... Das war nicht zu vermeiden mit dem Donauwasser und man hat dann Ende der 1850er Jahre die Förderung noch einmal durch Dampfmaschinen und so weiter erhöht, aber es waren nur 10.000 Kubikmeter circa pro Tag. Also musst du vorstellen, man schätzt, dass das Römerlager 5.000 Kubikmeter pro Tag gehabt hat und denkt einmal, das Römerlager ist...
War deutlich kleiner.
Deutlich kleiner. Mhm. Insgesamt glaubt man mit diesem ganzen Stückelwerk Wasserleitung, schätzt man, dass 20.000 Kubikmeter Wasser pro Tag gefördert werden haben konnten.
Aber dazu kamen natürlich noch die Hausbrunnen und so.
Die Hausbrunnen, ja genau. Aber trotzdem habe ich gelesen, dass pro Kopf ca. 16 Liter Wasser verfügbar waren damals.
Das kommt mir jetzt gar nicht so wenig vor, aber vielleicht...
Jetzt haben wir 130 ungefähr,
ja,
an pro Kopf Verbrauch. Ja.
Und wo ist das Wasser rausgekommen am Schluss?
Was heißt rausgekommen?
Ich meine, aus welchen Brunnen, oder?
Na, Brunnen, ach so, also, das ist...
Also, wollte ich denn die Rutschen legen?
Ja, die Rutschen.
In den ersten Bezirk.
Aber leider Gottes ist bei mir die Rutschen legen nicht so gut. Nein, nicht nur im ersten Bezirk, das ist bei Auto. Zu Brunnen, die ja heute Denkmalbrunnen sind, aber damals ganz einfach auch Nutzbrunnen waren. Mhm. Eben zum Beispiel zum Donaubrunnen, zum Vermählungsbrunnen und zum Mosesbrunnen, zum Gänsemädchenbrunnen, zu verschiedenen, aber vor allem zum, also nicht vor allem, sondern halt am wichtigsten für die Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung, der Austria-Brunnen, weil den hat die Stadt Wien, also auf der Freiung, der von Balliferstl. Für den hat die Stadt Wien gespendet als Dankbarkeit für die Errichtung der Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung.
Also das war ja eigentlich auch, die Stadt Wien hat dem Kaiser Ferdinand die Gulden geschenkt, der Ferdinand hat die Gulden
zurückgeschenkt
und die Stadt hat dann den Austria-Brunnen errichtet.
Ja.
So war das mit dem Kaiser Ferdinand, seiner Wasserleitung. Dann kam der Kaiser Franz Josef. Was ist in dem seiner Regierungszeit passiert?
Also es war, wie gesagt, immer wieder Cholera und Typhus-Epidemien und immer wieder zu wenig Wasser. Und man hat gewusst, also man kommt um das nicht herum, dass man irgendeine Lösung finden muss. Und da ist also diskutiert worden, seit den 1850er Jahren schon, wie man dieses Dilemma lösen könnte. Und da hat es eben verschiedene Pläne gegeben, zum Beispiel Wassergewinnung aus Flüssen, aus der Schwarzach zum Beispiel, durch Filterung vom Flusswasser. Und man hat dann 1861, ist in der Wiener Zeitung, die es ja damals noch gegeben hat, und über Konsulate in Paris und London, sind Einladungen an, Zitat, alle Ingenieure, welche sich bei der Errichtung von Wasserleitungsanlagen bereits bewährt haben, Zitat Ende, verlautbart. Sie haben Pläne und Offerte einreichen sollen.
Also eine europaweite Ausschreibung.
Kann man sagen. Weil in Paris hat es zu der Zeit noch nicht, weil Paris hat, glaube ich, eine Wasserleitung vor Wien sogar noch gehabt. Mhm. Eine flächendeckende. Und an und für sich haben die damals schon gesagt, dass Wasser aus dem Gebirge der Vorzug gegeben würde, weil das Kaiserhaus hat ja gewusst, dass es ein gutes Wasser ist, weil die haben sich ja mit Reiterstaffetten das Wasser aus dem Rack-Schneeberg-Gebiet bringen lassen.
Also ich habe gedacht, die haben sowieso aus den vorigen Wasserleitungen auch schon Wasser gehabt, aus den Zerstörungen.
Ja, Wasser haben sie schon gehabt, aber eben sehr gutes Wasser aus dem Rack-Schneeberg-Gebiet.
Ja.
Wie gesagt, so eine Reiterstaffette hat 2 bis 3 Tage gebraucht, bis in Wien war. Mhm. Und die haben also gewusst, dass das gut ist. Eingangen, schätzt, wie viele Offerte sind?
Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele es da schon gab. Na, hoffentlich viele.
Also 12 sind
also eingegangen. Ganz schön viel.
Ja.
Sieht man die noch irgendwo?
Naja, sicher. Oh ja, die wirst sicher in
Haushofstaatsarchiv
liegen. Oder eher in der Wien-Bibliothek, weiß ich nicht.
Spannend, wäre spannend. Okay.
Ja. Ja. Also es ist immer wieder die Donauwasserversorgung trotzdem diskutiert worden, weil es ganz einfach da war. Und dann hat es gegeben Pläne, die in die Nähe, in die, wie heißt denn das, in die engere Auswahl gezogen worden sind. Da hat es gegeben eine Fischer-Tagnitz-Quellen, einen Plan, das war im Niederösterreich aus der Fischer im Wasser, das sehr schottrig, also ein schottrig, und immer wieder kommen da Quellen im Flussbett drauf. Und das hätte aber Pumpen gebraucht, um es nach Wien zu bringen. Mhm. Also das war wieder zusätzlich.
Fischer, die ist dort, Fischer. Dort wo Fischer meint ist.
Ja, irgendwie
dort am Ende. Dort ist die Fischer am Ende vielleicht.
Fischer am Ende, ja.
Weil sie in die Donau fließt.
Genau.
Vielleicht aber auch nicht.
Oh ja, sicher, da ist die Fischer am Ende. Und dann hat es gegeben den Geologen Eduard Süß. Und ja.
Den hat man schon, in der Brigittina.
Ja, der, ich meine, der ist eine ganz wichtige Persönlichkeit, weil der hat gesagt, das einzig Gute Wasser kommt aus dem Hochgebirge. Und eben aus dem Rax-Schneeberggebiet. Und der hat eine große Unterstützung vom Vizebürgermeister Karl-Jetan Felder gehabt. Mhm. Ganz ein wichtiger Mann für die Erbauung vom Rathaus und Universität und Parlament. Und die haben sich eigentlich auf dieses Hochquellenwasser konzentriert und haben einen Bericht geschrieben, und der ist dem Wiener Gemeinderat vorgelegt worden, 1864. Und es hat eine Wasserversorgungskommission gegeben.
Hauptsache eine Kommission.
Und deren Obmann war der Cajetan Felder, die ist eben gebildet worden. Und da hat es wahnsinnig viele Diskussionen gegeben.
Wie in der Donauregulierungskommission.
Ja, Kommission, Ringstraßenkommission, ist alles arg. Und die Ärzte, also man hat auch Ärzte in diese Diskussionen einbezogen, und die waren klarerweise, ich meine, wenn's vernünftig gedacht haben, für die Hochquellenwasserleitung. Eben der bekannteste war der Internist, der Josef Skoda. Und das ist kein Wunder, weil zwischen 1831 und 1873 hat es 18.000 Cholera- und Typhustote gegeben. Und ein anderes Mitglied von dieser Kommission war gewisser Heinrich von Fellner, der war Regierungsrat beim Obersten Gerichtshof, beim Obersten Rechnungshof.
Ja.
Und der war aber auch fürs Rax-Schneeberg-Gebiet. Mhm. Und man hat veranschlagt 17 Millionen Gulden.
Klingt nach viel.
Ja, ich habe, also es ist, teilweise liest man 220 Millionen Euro wären das heute. Dann habe ich es aber im historischen Rechner eingegeben, die sagen 250 Millionen Euro. Was aber wurscht ist, weil so arg ist das, was geht es denn heute? 250 Millionen Euro. Also ich meine.
Okay, ja, gut.
Und das war aber damals das teuerste
Infrastrukturprojekt. Genau. Teurer als die Donauregulierung?
Offensichtlich. Kann mich nur an die Literatur halten. Und dann hat es natürlich die Gegner gegeben, die in den Zeitungen Schmähschriften veröffentlicht haben. Und
Schmäh oder Schmäh?
Schmäh, haben sie geschmäht. Und der Bürgermeister war der Zellinker, und der hat, also ja, angeblich gerufen haben, Süß, Sie sind ein Narr, Sie wollen Wasser aus dem Gebirge herleiten, und die Donau fließt vor unserer Haustür. Mhm. Allerdings später hat er sie auf die Fahnen und hat er überall auf die...
hat er sie erfunden gehabt.
Auf die Tank. Männer.
Wir dürfen nicht so sein, hör auf.
Nein, aber auf den Tafeln steht natürlich überall unter Bürgermeister Zellinker. Ne?
Ja.
Aber er hat auch den Zellinker, der Zellinker hat den Cajetan Felder auch als verrückt bezeichnet. Gesagt, wieso er halt auch auf diese Gedanken, er war dagegen. Mhm. Und dann hat es welche gegeben im Gemeinderat, die gesagt haben, wir sind mit Donauwasser aufgewachsen und schaut, was für tolle Kerle wir geworden sind. Das hat uns nicht geschadet. Und der Süß wie das Geld nur zum Fenster rausschmeißen. Sie haben schon mit Schwierigkeiten zu rechnen gehabt. Und dann sind diese drei, der Süß, der Cajetan Felder und der Fellner, der Regierungsrat, in dieses Gebiet gefahren, haben sich die Quellen angeschaut. Und dann gibt es einen ganz dramatischen Bericht vom Cajetan Felder, dass er sagt, sie haben sich dann beim Heimfahren in einer Bahnhofshalle geschworen, dass sie dieses Projekt
durchbringen. Hochquellenwasserleitungsschwur.
Ja, genau. Der Rüttli-Schwur. Und es war ganz einfach total vernünftig. Es war das reine Wasser, das durch den Stein ja schon gefiltert worden ist. Keine Pumpen waren notwendig. Das ist ja eine reine Gravitationsleitung. 95 Kilometer lang. Also ich meine, was die Bauarbeiten waren, waren die Stollen und die Aquädukte. Ne? Das war schon sehr, sehr viel. Und dann hat der gesamte Gemeinderat den Kaiserbrunnen, das war die Quelle, und die anderen Quellen, die als Zuleitung vorgeschlagen worden sind, also von Stixenstein zum Beispiel.
Wo ist der Kaiserbrunnen, die Quelle?
Im Raxgebiet.
Auf der Rax, irgendwo auf der Rax?
Irgendwo im Raxgebiet, also ganz genau. Mhm. Müssen wir schauen. Da hat es also gegeben, welche, die gesagt haben, ja, das ist toll. Und dann hat es gegeben, die ganz zaghaften, die halt nicht gesagt haben, na, das können wir uns nicht wirklich trauen. Aber Am 12. Juli 1864 ist das Projekt angenommen worden und ist damit sind Ausarbeitungen des Projekts haben dann angefangen und dann ist es im Gemeinderat durchgedrückt worden oder durchgegangen, weiß nicht, ob es so gedrückt worden. Jetzt haben wir aber das Problem gehabt, dass die Quellen ja nicht der Stadt gehört haben. Das war ja ganz wichtig.
Ja, die haben gehört irgendwelchen Adligen oder der Kirche oder?
Oder dem Staat. Ja. Also jedenfalls hat der Graf Heuer Sprinzenstein eine Quelle gehört und der hat es der Stadt Wien unter gewissen Auflagen, die ich jetzt aber nicht weiß, überlassen. Mhm. Und der Kaiser Franz Josef hat der Gemeinde den Kaiserbrunnen geschenkt.
Aha.
Und da, also die Hauptquelle. Aber da hat das Finanzministerium irrsinnige Auflagen angehängt. Das hat so weit geführt, dass der Kajetan Felder dann mehr oder weniger sich beim Kaiser beschwert hat und gesagt hat, das geht ja nicht. Und der Kaiser hat dann angeordnet, dass also das übergeben werden muss.
Mhm.
1868 ist der Schenkungsvertrag abgeschlossen worden. Dann hat man diese ganzen Grundeinlösungen, wo die Wasserleitung durchgeführt hat. Das war ja ein irrsinniger bürokratischer Aufwand und ein verwaltungstechnischer. Man hat aber auf jeden Fall 1869 angefangen, also konnte man, oder im April 1869, haben wir die ausgeschrieben, dass halt Kostenvoranschläge.
Aber das war jetzt nicht das in der Wiener Zeitung, die Ausschreibung?
Ja, die wird wahrscheinlich auch in der Wiener Zeitung
gehen. Aber die erste, von der wir geredet haben, das war einfach, um Ideen zu sammeln.
Die erste war das Offerte überhaupt, was die Leute vorschlagen für die Wasserversorgung.
Ah ja. Mhm.
Aber das ist sicher auch in der Wiener Zeitung.
Wahrscheinlich, ja.
Und sind 10 Angebote eingegangen. Also man sieht, dass es nicht sehr viele Firmen gegeben hat, die.
Ja gut, das ist ein Riesenprojekt, das ja wir
durchführen könnten. Und gewonnen hat es der Antonio Gabrielli, der in London schon sehr viel gemacht hat. Das war auch für sich ein Engländer, aber seine Herkunft war Italien. Und der war um 1 Million Gulden günstiger als die anderen, also ob die anderen, als die 17 Millionen
als die geschätzten.
Geschätzten. Also er hat 16 Millionen Gulden veranschlagt und musste sich aber verpflichten, 100.000 Gulden extra bereitzustellen für die Errichtung von einem Endbrunnen.
Okay, das war quasi das Konto.
Ja, es wird. Ja.
Das war eine Badverhandlung.
Genau. Ja.
Ja. Und dann haben sie angefangen zu bauen.
Dann haben sie angefangen.
1868 noch? Nein.
Die haben, 1869 war die erste Sprengung.
Wahnsinn, die waren schnell.
Ja, und 1874 hat er fertiggestellt werden müssen. Wenn sie dann sehen, wir den Tunnel und dann
haben Wahnsinn, oder?
Ist eigentlich nicht so. Also 1874 Fertigstellung. Der Gabrielli hat es angeblich sehr gut gemacht. Er hat natürlich viel Subunternehmer gehabt.
Mhm.
Und da hat er schon Schwierigkeiten gehabt, weil die teilweise ein schlechtes Material, Eisenrohre mit zu dünner Wandung und so weiter geliefert haben. Und das ist, also er hat das aber alles gemeistert. Und von der Das ist natürlich auch beaufsichtigt worden und die Bauleitungen waren 2 Abteilungen. Die erste für die Wasserleitung bis zu den Wasserbehältern in Wien und die andere Abteilung von den also für den Bau der Wasserbehälter und für die Verteilung in Wien.
Mhm.
Jetzt musst du aber vorstellen, was bedeutet hat. Es sind, wie viele Arbeiter da beschäftigt worden?
Mhm.
3000 Männer und Frauen.
Mhm.
Und damals hat es noch die Mörtelweiber gegeben, die du ja du nicht mehr kennst. Mörtelweiber hat das geheißen.
Was haben die gemacht? Die haben den
Mörtel
angerührt,
getragen, Wasser geholt. Also die haben die niedrigen Arbeiten gemacht.
Mhm.
Und es ist so, also 3000 manchmal sogar viel, viel mehr noch. Und natürlich hat der Fremdarbeiter, kannst du dir vorstellen, jetzt bei der Stadt, also die Stadtbahn später auch, aber Ringstraßen, die haben ja Nationalitätenkonflikte, müssen enorm gewesen sein unter diesen.
Und die waren aus der ganzen Monarchie, oder was?
Aus der ganzen Monarchie, ja. Mhm. Und also das sind schon soziale Aspekte, die man da auch wahrscheinlich aufarbeiten müsste. Und der war aber 1873 schon fertig, weil er ausgehandelt hat, dass er 1 Million Gulden Prämie gekriegt, wenn er eben schon im Oktober 73 fertig ist.
Raffiniert.
Und die hat er auch gekriegt und die waren fertig. Und am 1. September 1873 ist der erste Wasserbehälter am Rosenhügel gefüllt worden. So, glaube ich, 2 Stunden oder was, dauert gar nicht lang.
Na geht, das gibt es ja nicht.
Ja, das wird langsam eingefüllt worden sein und dann ist das reingeschossen. Vielleicht irre ich mich auch. Also auf jeden Fall am 24. Oktober.
Ja, 1873, sehr passend, weil das ist nämlich 2 Tage nach der Erstausstrahlung dieser Folge. Ja. Also plus 150 Jahre.
Vor 150 Jahren ist die erste Fontäne des Hofstrahlbrunnens in die Höhe geschossen. Leider Gottes hat es geregnet und gewindet und die Fontäne war nicht sehr hoch. Mhm. Die Spötter waren gleich da, aber der Kaiser hat wahrscheinlich gesagt, das war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Die Spötter sind nie weit in Wien.
Nein, das sind wirklich nicht die Besserwisser. Also am Anfang hat der auch das...
Also entschuldige, aber der Hochstrahlbrunnen wurde gebaut als ein Endpunkt und Symbol für die...
Als Symbol für die erste Hochquellenwasserleitung. Mhm. Also nicht einmal als Endpunkt, weil da waren ja Diskussionen, wo er gebaut werden soll. Mhm. Also Brauthaus oder irgendwo. Also da ist das Symbol für die... Also 24. Oktober 1873. Und anfangs haben diese Quellen 68.000 Kubikmeter Wasser geliefert, aber leider ist es immer weniger geworden. Im Winter war es überhaupt weniger als im Sommer, klarerweise. Und sogar der Hochstrahlbrunnen hat manches Mal nicht funktioniert. Aber die Krankheitsfälle sind sofort zurückgegangen.
Aber zu spät für die Weltausstellung.
Zu spät. Wenn das gewesen wäre, vielleicht ein Jahr früher, hätten wir die Weltausstellung besser drüber gebracht.
Verweisen wir auf die Folgen zur Weltausstellung, ja, logischerweise.
Ja. Weil 150 Jahre. Dann sind immer mehr Hauswasseranschlüsse erfolgt. Das ist dann sogar Gesetz geworden, wann kein Hausbrunnen ist, muss Wasserleitung eingeleitet werden. Gangbassiner.
Da ist das Wasser dann in der Basena am Gang rauskommen.
Genau, das war dann sozusagen der Brunnen, der Wandbrunnen. Ja. Ne, da hat man ja nur gesagt. Dann ist wieder zu wenig Wasser gewesen, durch diese Einleitungen und so weiter. Die Leute haben schon gesagt, ja, es war völlig unnötig, die ganze Dings. Und man hat sogar 1876 teilweise die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung wieder reaktivieren müssen.
Also alle haben sich daran gewöhnt, dass man mehr Wasser verbraucht und dann was wahrscheinlich.
Das hat sich aber angeblich sofort in den Krankheitszahlen niedergeschlagen. Es hat dann die 3 Reservoirs gegeben, Rosenhügel, Schmelz und Wienerberg. Der Schmelz ist ja jetzt dann noch der Meiselmarkt. Nicht? Da ist ja unten der Markt drinnen. Jonstraßen, Eckhütteldorfer Straßen.
Kenne ich gar nicht, muss ich mir anschauen.
Ja, das ist vorne ist noch der Wasserbehälter, der Original, also die Fassade. Und unten ist eben der Markt. Schmelz am Innenberg. Später hat man dann den Wasserturm am Favoriten, also auf der Rackstraße, gebaut, Ende des Jahrhunderts, 1898, glaube ich. Da ist Wasser hineingepumpt worden und von dort aus verteilt worden. Also es waren Widrigkeiten, aber trotzdem ist es eine enorme Erfolgsgeschichte. Und das ist auch sofort zu einer Mythisierung irgendwie gekommen. Es hat der Kaiser Franz Josef Wasserleitung geheißen, nicht erst hin. Bis 1922, interessanterweise.
Ah, so schnell haben sie es nicht umbenannt.
Nein, eigentlich sonderbar, ne? Ja. Und da hat es Ansichtskarten gegeben und Sodawasser mit Hochquellenwasserleitung, mit Hochquellenwasser und was weiß ich nicht. Vollständige Wasserversorgung war aber dann erst mit der Eröffnung der zweiten Hochquellenwasserleitung 1910.
Ah, und die hat einen anderen Weg oder die kommt aus einem anderen?
Die kommt aus dem Hochschwab, aus dem Steirischen. Mhm. Da hat es dann eben diese sehr bald, ich glaube 10 oder 15 Jahre später, diese allgemein, in den 30er Jahren bekannte Werbung geben, worauf freut sich der Wiener, wenn er vom Urlaub heimkommt, auf Hochquellenwasser und Ankerbrot. Und das war also ein geflügeltes Wort.
Ja, aber ich meine, das stimmt, also ob es jetzt Ankerbrot ist oder nicht, sei dahingestellt, aber stimmt ja noch immer, wenn man aus dem Urlaub kommt, freut man sich aufs Wasser, aus der Wasserleitung und auf ein gutes Brot.
Genau.
Ja. Mhm, interessant. Ja, so bleibt es konstant. Ja.
Und vielleicht noch ein paar
Zahlen.
Ein paar Zahlen. Zu heute, nämlich im Vergleich. Der Wasserverbrauch pro Tag ist mitsamt der Industrie und so weiter 400.000 Kubikmeter
Wasser. Also was du vorher gesagt hast, das waren nur, 400.000 Kubikmeter. Mhm.
Pro Person 130, aber bei den 400.000 ist alles dabei. Also ist die Industrie,
das ist ja
Wasserverbrauch und so weiter auch dabei. Mhm. Und es gibt aber Reservoirs, in und um Wien, jetzt wird, glaube ich, sogar ein neues im Schaffberg gebaut, wir kämen 4 Tage aus ohne Zufluss.
Das ist nicht sehr lang.
Naja, aber ganz, ich sage es nämlich, das sage ich immer in Liter und nicht in Kubikmeter, weil in Liter klingt sehr imposant, das sind nämlich 1,6 Milliarden Liter Wasser, die im Vorrat sind, also 1.600.000 Kubikmeter.
Wie schön, dass wir das haben.
Finde ich auch. Und einer der Parameter, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist.
Und wahrscheinlich auch, aber wir erzählen ja nicht von Niederösterreich, dass man den Hochquellenwasserleitung, oder nicht hoch, den Wasserleitungsweg, ist der Wasserleitung, so in Kumpelskirchen und so.
Ja.
Den kann man entlanken und kann ein Glas dabei trinken.
Aber nicht Wasser.
Gut. Dann sage ich vielen Dank. Servus, Fritzi.
Servus, Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.